Vis-à-vis.
Wenn ich mich als gebürtiger Westberliner an die Zeit mit den Alliierten erinnere, dann an die Zeiten am Checkpoint Bravo, wie Drei Linden damals hieß, also der Übergangspunkt auf die Transitautobahn und wie man da so lange stehen musste. Viel berühmter ist natürlich der Checkpoint C, der Checkpoint Charlie. Der kommt in Ihrem Buch über Mythen Berlins mit dem schönen Titel Berlin, das Rom der Zeitgeschichte, gar nicht so gut weg. Da sagen Sie, die Panzer der Russen, die Panzer der Amerikaner, die standen sich im Oktober 61 da schussbereit, nur deshalb gegenüber, weil ein hochrangiger Militär der Amerikaner in Ostberlin nicht in die Oper durfte.
Genau so war es. Eigentlich ein total nichtiger Anlass. Es war so, dass der stellvertretende Chef der amerikanischen Militärmission, Leitner hieß der, der wollte eine Oper, die komische Oper, besuchen. Und als hochrangiger amerikanischer Militär musste er sich und konnte er sich in ganz Berlin, für Mächtestatus galt, frei bewegen. Und eine Sache durfte überhaupt nicht passieren, nämlich, dass er von deutschen Soldaten oder von deutschen Polizisten kontrolliert wird. Aber genau das ist wenige Wochen nach dem Mauerbau am Checkpoint Charlie passiert. Und das löste diesen Protest und dann eben auch so dieses Säbelrasseln aus, das gezeigt wurde, das darf überhaupt nicht passieren. Das Ganze ist dort erstmal befriedet worden, aber wir dürfen eines nicht vergessen, es ist ein globaler Konflikt gewesen und ein Jahr später ging es in Kuba von neuem los. Es ist also nur ein Konflikt in einer langen Reihe von Konflikten, wo Berlin aber eine ganz zentrale Rolle spielte.
Aber diese Vorstellung, dass das was mit dem Mauerbau zu tun hatte, vom August 1961, diese Konfrontation am Checkpoint Charlie im Oktober des gleichen Jahres, die ist eigentlich falsch.
Ja, das hat gar nicht so viel mit dem Mauerbau zu tun, mit einer Ausnahme, nämlich dass so etwas wie der Checkpoint Charlie erstmal nötig wurde. Vorher konnten ja die amerikanischen, die britischen und französischen Militärs im Prinzip ja überall über die Sektorengrenze kommen. Dann brauchte es nach dem Mauerbau einen spezifischen Übergang und das war eigentlich der Ausländerübergang in Berlin, wenn man so möchte.
Ich erinnere mich an die Militärparaden in den 70er, 80er Jahren vor dem Brandenburger Tor im Westteil. Die Amerikaner, Franzosen und Briten paradierten an russischen Panzern vorbei auf dem sowjetischen Ehrenmal kurz vor dem Brandenburger Tor, obwohl das ganze britischer Sektor war.
Ja, das ist total irritierend, aber lässt sich historisch sehr leicht erklären. Denn die Befreier Berlins im April, Mai 1945, das war ja die Rote Armee. Das waren die sowjetischen Truppen und die eroberten dort unter riesigen Verlusten. Wir dürfen nicht vergessen, diese Schlacht um Berlin kostete 90.000 Rotarmisten das Leben und etwa genauso viel deutschen Soldaten auch. Die Schlacht um Berlin war extrem blutig und endete ja mit den Kämpfen rund um den Reichstag und deswegen ist dort genau vor dem Reichstag ein großes Ehrenmal errichtet worden und zwar noch angefangen worden, bevor die Westalliierten kamen. Also Berlin kapitulierte am 2. Mai 1945. Die Westalliierten kamen genau zwei Monate später, am 4. Juli 1945. Und in der Zeit sind dort eben schon viele sowjetische Soldaten bestattet worden und dieses Denkmal wurde schon angefangen, also noch bevor die Westalliierten da waren.
Und es hat es zum Schluss geschafft bis in den 2+4-Vertrag, also den Ersatz, wenn man so möchte, für einen Friedensvertrag nach der Wiedervereinigung Deutschlands. Da sind auch diese Ehrenmäler Russlands oder der Sowjetunion, der früheren Sowjetunion, mit einem besonderen Schutzstatus versehen.
Die sind mit einem besonderen Schutzstatus versehen und die Bundesregierung hat sich bereit erklärt oder selbst verpflichtet, für die nachhaltige Versorgung und Pflege dieser Kriegsstätten dort auch verantwortlich zu sein. Und so haben wir eben bis heute die Situation, dass es dieses sowjetische Ehrenmal auf der Straße des 17. Juni gibt, was eines von den drei großen Ehrenmalen in Berlin ist. Das andere ist in Treptow und das vielleicht am wenigsten bekannte ist in Schönholz, also im Bezirk Pankow.
Nun hätte sich ja der 17. Juni, die alte Paradestrecke, schon unter den Nazis wurde da ja paradiert, eigentlich auch zu einer gemeinsamen Schlussparade der Alliierten 1990 beim Abzug geeignet. Ist aber nicht dazu gekommen. Warum eigentlich nicht?
Es gab ein ganz langes Tauziehen um diese Verabschiedung. Alleine der Fakt, dass die westlichen Alliierten bis 1994 in Berlin geblieben ist, war dem Bitten, dem Ersuchen der Bundesregierung zu verdanken, dass sie nicht alleine gelassen werden mit den russischen Truppen, die erst 94 abziehen wollten. Deswegen so lange blieben dann eben auch die westlichen Alliierten da. Und es gab, das kann man glaube ich so sagen, seitens der Kohl-Regierung, die für diese Planung verantwortlich war, nicht die allergrößte Sensibilität. Letztendlich wurde doch unterschieden zwischen den Siegern des Kalten Krieges und den Verlierern des Kalten Krieges. Dabei waren die alle einmal die Sieger des Zweiten Weltkriegs. Und in dieser Verabschiedung, die getrennt stattgefunden hat, lag auch schon so ein gewisser demütigender Gestus drin. Damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass sich vieles, was dann später die NATO-Osterweiterung und so weiter betrifft, da schon angebahnt hat. Aber es war diplomatisch vielleicht nicht besonders geschickt von der Kohl-Regierung.
Dr. Hanno Hochmuth ist zu Gast im Vis-à-vis. Wir sprechen über die Zeit der Alliierten. Die Frontstadt, das ist der eine Mythos, über den Sie in Ihrem Buch schreiben. Ein anderer ist die Stadt der Freiheit. Es gab hier den Sender Freies Berlin im englischen Sektor. Es gab die Freie Universität, die uns die Amerikaner in West-Berlin geschenkt haben. Es gab aber auch die Freie Deutsche Jugend in Ost-Berlin. Stadt der Freiheit, das sind ganz unterschiedliche Freiheitskonzeptionen und auch Ideologien.
Stadt der Freiheit ist ein Begriff, der wie viele Begriffe versucht hat, Berlin auf den Punkt zu bringen und für West-Berlin ganz maßgeblich ein Projekt gewesen ist von sozialdemokratischen Remigranten, die wieder zurückgekehrt sind nach Berlin. Zwei Namen kennen wir ganz besonders. Das ist der erste Westberliner Bürgermeister Ernst Reuter und das ist der spätere Westberliner Bürgermeister und spätere Bundeskanzler Willy Brandt, die diesen Begriff ganz bewusst gepusht haben, ganz bewusst geprägt haben, und zwar zusammen mit amerikanischen Offizieren, die in Berlin auch eine Stadt der Freiheit wiederentdecken wollten, die sie zum Teil aus der Zwischenkriegszeit kannten. Berlin war auch schon in der Weimarer Republik eine Stadt der Freiheit, auch eine Stadt der sexuellen Freizügigkeit, und im Prinzip war es der Versuch, das wieder zu entdecken, aber politisch ganz anders aufzuladen, nämlich als eine Stadt, wo die Werte des freien Westens verteidigt werden. Und das Interessante ist aber, dass auch im Osten der Stadt die Freiheit für sich reklamiert wurde. Da war es aber weniger die Freiheit vor dem Kommunismus, sondern da war es eher die Freiheit vor dem Faschismus. Und deswegen spielte die Freie Deutsche Jugend und auch der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund, der sogenannte FDGB, eine große Rolle. Und es ist interessant, wo die ihren Sitz bekamen. Die hatten ihren Sitz dann nämlich auf der Straße unter den Linden. Das heißt, der alte preußische Prachtboulevard wurde zur Straße der Freiheit im Begriff des Ostens. Und das Verständnis in der DDR von den Irrwegen der deutschen Geschichte war ja eine lange Kontinuität, die sozusagen aus Preußen über den Nationalsozialismus bis in die Bundesrepublik führte. Und da sieht man, dass die Freiheit auf beiden Seiten für sich behauptet und beansprucht wurde.
Lassen Sie uns noch auf einen dritten Mythos Berlin gucken, der mit der Alliiertenzeit zusammenhängt, nämlich das Niemandsland Berlin. Es gab immer wieder Orte in West-Berlin und in Ost-Berlin, die waren sozusagen exterritorial. Da hatten die anderen in Anführungszeichen nichts zu sagen und die wurden auch okkupiert.
Das bekannteste Beispiel ist vielleicht das Linné-Dreieck. Das Linné-Dreieck war etwa da, wo sich heute das Beisheim-Center, das Ritz-Carlton dort beim Potsdamer Platz befindet. Es gehörte territorial eigentlich zum sowjetischen Sektor, damit also zu Ost-Berlin. Aber dieser Zacken, dieses komische Dreieck, wurde von der Mauer nicht mitvollzogen, sondern die Mauer ist einfach gerade vom Potsdamer Platz Richtung Brandenburger Tor gezogen worden. So dass faktisch dieses Linné-Dreieck zu West-Berlin gehörte, offiziell aber zu Ost-Berlin. Und das führte zu so absurden Situationen, dass bei großen Demonstrationen, und West-Berlin, das war ja die Hauptstadt des linksalternativen Milieus, da gab es ganz viele Demonstrationen von Hausbesetzern und so weiter, dass das immer so ein Punkt gewesen ist, wo die Westberliner Polizei offiziell keinen Zugriff hatte. Das heißt, Demonstranten bei Polizeieinsätzen flüchteten sich gerne in das Linné-Dreieck, weil das ein Stück Niemandsland war.
Was bleibt eigentlich übrig 30 Jahre nach dem Abzug? Ist das einfach nur so ein anekdotisches Erinnern an Maiskolben auf dem deutsch-amerikanischen Volksfest und ganz viele Straßen der deutsch-sowjetischen Freundschaft in der DDR und in Ost-Berlin?
Es bleibt ehrlich gesagt nicht allzu viel übrig, vor allen Dingen im Vergleich zu anderen Zeitschichten der Zeitgeschichte. Wenn wir schauen auf die Geschichte des Nationalsozialismus, auch auf die Geschichte der Berliner Mauer, dann haben die, und das möchte ich auch nochmal sagen, aus gutem Grund einen sehr, sehr prominenten Ort in der Erinnerungslandschaft in Berlin und auch darüber hinaus. Wenn wir auf die alliierten Spuren gucken, müssen wir oft schon wesentlich genauer hinschauen. Da gibt es natürlich den Flughafen Tempelhof, der zwar eigentlich ein NS-Gebäude ist, aber seine entscheidende Prägung in der Luftbrücke bekommen hat. Es gibt das Alliiertenmuseum, ist aber sehr weit ab vom Schuss und erzählt, was auch eine Schwierigkeit ist, immer nur die Geschichte der drei westlichen Alliierten.
Und hat es immer noch nicht geschafft, in den Tempelhofer Flughafen umzuziehen. Und
hat es immer noch nicht dahin umzuziehen. Dabei wäre dieser Flughafen eigentlich das beste Exponat der Ausstellung selbst. Und dann gibt es natürlich den Checkpoint Charlie, über den wir vorhin gesprochen haben, der uns jahrmarktmäßig vorkommt, der trubelig ist. Da gibt es zwar ein Museum, was auch schon seit 1962 gibt, aber das stammt eigentlich eher selber noch aus der Zeit des Kalten Krieges. Es gibt dieses tolle Azizi-Panorama, zeigt aber eigentlich eine Ecke ganz woanders in Kreuzberg. Und es gibt diese Blackbox, die aber auch in die Jahre gekommen ist. Dabei gibt es seit vielen Jahren eigentlich den Plan, das Berliner Gedenkkonzept an die Berliner Mauer, um eine internationale Dimension zu erweitern, nämlich am Checkpoint Charlie. Und es bleibt doch sehr zu hoffen, dass diese Erinnerung daran, dass Berlin zwar ein Hotspot des Kalten Krieges gewesen ist, dass sie aber die heißen Punkte in Korea, in Vietnam, in Afrika und so weiter lagen, diese Verknüpfung herzustellen, das dauert eben immer noch. Und es bleibt zu wünschen, dass dort ein Bildungs- und Erinnerungsort am Checkpoint Charlie auch wirklich mal eingerichtet wird.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.